Wir sind weiter unterwegs in Hiob, wie ich erwähnt habe. Wir haben Hiob begleitet von dem Augenblick, wo es ihm gut geht, wo alles so läuft, wie man sich das nur wünschen kann, dahin, wo es anfängt, alles zusammenzustürzen. Der Besitz ist weg, seine Familie ist weg, seine Mitarbeiter sind weg. Wir gehen weiter dahin, dass bei Hiob nicht nur sein Besitz und seine Familie weg sind, sondern auch seine Gesundheit weg ist, wo er an der Schwelle zum Tod steht und droht wirklich alles, alles zu verlieren. Er weiß nicht, wie es ausgehen wird für ihn. Und wir gehen mit hinein, das war letzten Sonntag, in die Dunkelheit, in seine Finsternis, in den totalen Abgrund seiner Seele, getroffen von diesem ganzen Schmerz, wo er alles das, was in ihm drinne ist, rauslässt, wo er das ausdrückt, dass er sich wünscht, nie geboren worden zu sein, dass er sich wünscht, nach der Geburt direkt gestorben zu sein und dass er sich wünscht, jetzt sterben zu dürfen. An diesem Punkt sind wir jetzt, in der absoluten Dunkelheit in Hiobs Leben. Und jetzt in diesem Moment, wo wir mit Hiob unterwegs sind, geht es dann in Gespräche hinein. In die Freunde, die da sind, die ihn besucht haben. Die haben eine Woche lang geschwiegen, weil sie es nicht ausgehalten haben, sich das anzuschauen, was da passiert, weil ihnen vielleicht auch die Worte gefehlt haben am Anfang. Aber jetzt wollen sie gleich mit Hiob reden. Sie haben sein Klagelied gehört. Und wie sind Freunde, sie wollen einem Gutes tun. Sie wollen einen aufrichten. Sie wollen die Dinge sagen, die sie wichtig finden, weil sie denken, das wird ihm helfen. Aber wir werden sehen, was dann passieren wird. Lass mich noch ein kurzes Gebet sprechen an diesem Moment, dass wir uns darauf einstellen können, auf das, was gleich kommt. Jesus, danke dir für die Geschichte von Hiob. Danke, dass wir daraus lernen können und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt bereit machst für das, was kommt, dass wir das mitnehmen für unser Leben, was wichtig ist, dass wir das lernen, was wir lernen sollen, dass wir ermutigt werden, wo wir Mut brauchen, getröstet werden, wo wir Trost brauchen. Das alles kannst du bewirken. Daran glaube ich und darum bitte ich dich auch, Jesus. Amen. Wir sind jetzt eben in den Abschnitt Kapitel 4 bis 27. Und dieser Abschnitt, wo es um die Rede geht, hat eine ganz bestimmte Struktur. Ich habe die mal hier aufgeschrieben. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, ein bisschen klein, aber ich werde das erklären. Es sind drei Rederunden, die vor uns liegen. Jede Rederunde ist ähnlich aufgebaut, von der Abfolge gleich, bis auf die letzte, die ein bisschen abweicht. Immer redet ein Freund von Hiob, dann antwortet Hiob. Bis alle drei Freunde gesprochen haben und Hiob auf alle drei geantwortet haben, dann beginnt die nächste Rederunde. Wieder der gleiche Freund, der am Anfang angefangen hat, fängt wieder an. Also immer Eliphas, Bildad, Zophar. Eliphas, Bildad, Zophar, bis auf die dritte Runde. Da haben wir nur zwei Freunde, die reden. Und der dritte kommt nicht zu Wort. Ich werde erklären, welchen Hintergrund das hat. Und dann mündet das alles in Kapitel 28, in dem Lied der Weisheit. Und da werde ich dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Worum geht es in diesen Reden? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Reden sind der Grund, wieso ich es bisher nicht geschafft habe, das Buch Hiob wirklich ganz durchzulesen. Das sage ich ganz offen. Das ist genauso wie auch, wenn ich als Kind angefangen habe, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, beim dritten Buch Mose angekommen bin und dann zu Josua weitergesprungen bin, weil dort nur noch Aufzählungen waren und andere Sachen, die mich irgendwie gelangweilt haben. Und so ist das auch mit diesen Reden. Die sind sehr schwer zu packen. Weil wir dort nicht wirklich einen Dialog haben wie in so einem Hollywood-Film, wo es hin und her geht, wo es sich aufbaut, spannend wird, sondern wir haben dort im Grunde eine Ansammlung von Monologen. Jeder Freund redet, Hiob redet auch, aber es ist nicht wirklich ein Gespräch. Da ist nicht wirklich so, dass man aufeinander eingeht, auf das, was der andere gesagt hat, sondern jeder möchte seine eigenen Gedanken loswerden. Und das ist deshalb sehr schwer, manchmal das zu folgen, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir wirklich vorwärts kommen. Und es ist auch sehr blumig in der Kultur der Zeit, blumig drumherum gesprochen, aber nicht wirklich schön auf den Punkt, wie wir Deutschen das lieben. Und deshalb ist das schwierig. Ich werde jetzt die Kapitel 4 bis 27 lesen. Nein. Das wäre ein bisschen viel, da hätte ich schon heute Morgen anfangen müssen, bevor ich zum Gottesdienst gekommen bin. Deshalb kann ich im Grunde hier nur eine grobe Zusammenfassung geben von dem, worum es da geht. Dass ihr mal so einen Einblick da rein bekommt, was taucht in diesen Reden auf, worum geht es. Und das, so frustrierend die Reden sind, so gut ist es, sie zusammenzufassen, weil da nicht viel Inhalt ist am Ende. Es sind viele gute einzelne Aussagen, aber für das ganze Geschehen des Buches ist nicht viel Inhalt drin. Man kann das ziemlich gut zusammenfassen. Der Kern der Reden geht darum, alle drei Freunde wollen Hiob davon überzeugen, dass er Buße tun muss. Hiob, sagen sie, du hast gesündigt, deshalb geht es dir schlecht, kehre zu Gott um, dann wird es dir gut gehen. Das ist im Grunde die Kernaussage aller Reden seiner Freunde. Und ich habe jetzt von je einem Freund ein Beispiel dafür mitgebracht, wie das dann klingt und aussieht. In Hiob 5 spricht Eliphas: Ja, wohl dem Mann, den Gott zurechtweist, die Zucht des Allmächtigen verschmähe nicht. Denn er verwundet und er verbindet, er schlägt, doch seine Hände heilen auch. In 6 Drangsalen wird er dich retten, in 7 rührt dich kein Leid an. In Hungerzeiten rettet er dich vom Tod, im Krieg aus der Gewalt des Schwertes. Du bist geborgen vor der Geißel der Zunge, brauchst nicht zu bangen, dass Verwüstung kommt. Über Verwüstung und Hunger kannst du lachen, von wilden Tieren hast du nichts zu fürchten. Vers 17 ist hier vor allem wichtig. Wohl dem Mann, den Gott zurechtweist. Die Aussage an Hiob: Gott weist dich zurecht. Reagiere jetzt darauf. Die Zucht des Allmächtigen verschmähe nicht. Antworte auf Gottes Strafe mit der richtigen Reaktion, indem du Buße tust. Dann wird es dir gut gehen. Kein Leid rührt dich an. Kein Schwert wird dich umbringen. Nichts wird dir passieren. Das sagt hier Eliphas in Hiob 5. Und dann geht's noch weiter. Mit den Steinen des Feldes bist du verbündet. Die Tiere des Feldes werden Frieden mit dir halten. Du wirst erfahren, dass dein Zelt in Frieden bleibt. Prüfst du dein Heim, so fehlt dir nichts. Du wirst erfahren, dass deine Nachkommen zahlreich sind, deine Sprösslinge wie das Gras der Erde. Bei voller Kraft steigst du ins Grab, wie man Gaben einbringt zu ihrer Zeit. Ja, das haben wir erforscht. So ist es. Wir haben es gehört, nimm auch du es an. Also, die Freunde kommen mit voller Überzeugung zu Hiob und sagen ihm, was er zu tun hat. Und wieso es ihm so schlecht geht und was er tun muss, damit sich das ändert. Genauso auch Bildad. Wenn du mit Eifer Gott suchst, an den Allmächtigen dich flehend wendest, wenn du rein bist und recht, dann wird er über dich wachen, dein Heim herstellen, wie es dir zusteht. Und war dein Anfang auch gering, dein Ende wird gewaltig groß. Wieder dieser Gedanke. Hiob: Irgendwas läuft schief in deinem Leben. Es ist deine Ursache, dein Verschulden dafür, dass es dir so schlecht geht. Komm zu Gott zurück. Scheinbar bist du von ihm weggegangen, hast irgendwas falsch gemacht. Komm zu Gott zurück. Dann wird es dir gut gehen. Dann wird alles wieder in Ordnung kommen. Und dann auch Zophar in Hiob 11. Du sagtest, jetzt reagiert er auf Hiob, rein ist meine Lehre und lauter war ich stets in deinen Augen. Oh, dass Gott doch selber spräche, seine Lippen öffnete gegen dich. Er würde dich der Weisheit tiefen lehren, dass sie wie Wunder sind für den klugen Verstand. Wisse, dass Gott dich zur Rechenschaft zieht in deiner Schuld. Wieder der gleiche Gedanke. Hiob, du bist schuldig geworden. Das ist der Grund dafür, dass es dir so schlecht geht. Gott macht dir das deutlich durch dein Leid. Kehre um, tue Buße, geh zurück zu Gott. Und jetzt reagiert Hiob auf alle diese Aussagen. Immer auf jeden einzelnen Freund geht er ein. Und ich habe auch da einfach ein paar Beispiele gesammelt, wie das klingt. Schuldlos bin ich, doch achte ich nicht auf mich, mein Leben werfe ich hin. Einerlei, so sage ich denn, schuldlos wie schuldig bringt er um. Das Letzte richtet sich gegen Gott. Hiobs Aussage lautet: Ich habe nichts falsch gemacht und es spielt keine Rolle. Gott ist ein Gott, der macht, was er will. Ob ich nun rein bin oder schuldig, das spielt am Ende keine Rolle. Das ist das, wohin Hiob sich immer stärker hinbewegt im Laufe dieser Reden. Ich habe nichts falsch gemacht und doch werde ich geschlagen. Gott ist das egal. Es ist egal, ob ich es richtig oder falsch gemacht habe. So geht er mit mir um. Kapitel 13. Wie viele habe ich an Sünden und Vergehen? Meine Schuld und mein Vergehen sag mir an. Das wendet er direkt an Gott. Gott, sag mir, wo ich schuldig bin. Sag es mir doch, damit ich daran etwas tun kann, wenn es so ist. Und er ist überzeugt, das ist nicht so. Bei mir ist alles in Ordnung. Und in Kapitel 27, das ist der Abschluss von Hiob, dieser Reden. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzog, der Allmächtige, der meine Seele quälte, solange noch Atem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase, soll Unrecht nicht von meinen Lippen kommen, noch meine Zunge Falsches reden. Fern sei es mir, euch Recht zu geben. Ich gebe, bis ich sterbe, meine Unschuld nicht preis. An meinem Rechtsein halte ich fest und lass es nicht, mein Herz schilt keinen meiner Tage. Hiob ist überzeugt von seiner Unschuld. Ich habe nichts falsch gemacht und doch schlägt Gott mich. Und diese Reden, wenn man sie so verfolgt, die steigern sich immer weiter. Da ist eine Spirale der Intensität. Je mehr Hiob auf seine Unschuld drängt, umso stärker betonen seine Freunde, dass irgendwas bei Hiob nicht stimmt. Dass er Buße tun muss. Und je stärker sie das betonen, umso stärker betont Hiob, ich habe nichts falsch gemacht. Und Gott ist ein Gott, dem es egal ist, ob ich richtig oder falsch handle. Und wir merken, wie dort Frustration steigt. Sie sind immer frustrierter miteinander. Bis, ja, diese dritte Rederunde, bis es einfach abbricht. Bis gar nichts mehr kommt. Es macht keinen Sinn, weiter zu reden. Sie haben sich in dem Sinne nichts mehr zu sagen. So kann ein Gespräch leider manchmal verlaufen. Wenn man merkt, der andere will von seiner Sicht nicht abgehen und ich bin auch nicht bereit dazu, von meiner Sicht wegzugehen. Ich habe mal kurz eine Darstellung mitgenommen, das habe ich auch von diesem Lehrer aus der Bibelschule Brake übernommen. Danke Stephanus, hast du toll gemacht. Wo er so ein Dreieck zusammengefasst hat, ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich lese das mal vor. Oben haben wir das Wesen Gottes. Wer ist Gott? Die Freunde unten links in diesem roten haben einen Schluss daraus gezogen, wie sie Gott verstehen. Dort steht Tun, Ergehen, Zusammenhang. Wir haben uns das angeguckt schon. Tun, Ergehen. Was ich tue, hat Folgen für das, wie es mir geht. Wenn ich gut lebe, wird Gott mich segnen. Wenn ich schlecht lebe, wird Gott mich verfluchen, mir Schaden zufügen. Davon sind die Freunde überzeugt. Das nehmen sie aus Gottes Wesen heraus. So verstehen sie Gott. Hiob denkt ähnlich wie die Freunde eigentlich vom Tun-Ergehen-Zusammenhang, ist aber total frustriert, weil er überzeugt ist, ich habe nichts falsch gemacht. Für ihn bricht sein ganzes Weltbild zusammen. Bisher war er auch davon überzeugt, dass es diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt. Und die Freunde bringen eigentlich das an, wovon er selber überzeugt war. Aber er merkt in seinem Leben, bei mir funktioniert das nicht. Das stimmt so nicht. Und daraus entsteht das ganze Problem. Die Freunde sind überzeugt davon, wie sie Gott verstehen, dass das die Folgen hat, die es hat. Und Hiob merkt, das passt so nicht. Und aus diesem entstehen die Probleme. Und deshalb bricht am Ende dieses ganze Gespräch ab. Es funktioniert einfach nicht. Zophar kommt nicht mehr zu Wort. Hiob antwortet in dem Sinne auch nicht mehr dann auf diesen dritten Freund, weil es da nichts zu antworten gibt. Und jetzt habe ich mir gefragt, was kann man aus diesem frustrierenden Dialog der Freunde mit Hiob lernen? Es gibt etwas, was wir daraus lernen können. Das Erste, was wir lernen können, ist, dass wir unsere eigenen Weltanschauungen überprüfen. Wir alle haben unsere Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Und normalerweise machen wir uns keine Gedanken darüber. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, wenn ich eine Tasse fallen lasse, fällt sie auf den Boden. Schwerkraft. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Sonne am Morgen aufgeht und am Abend wieder untergeht. Darauf richten wir unseren ganzen Kalender aus. Es gibt gewisse Anschauungen, die sind für uns selbstverständlich. Das gehört sich einfach so, das muss so sein, das hinterfragen wir nicht. Aber was passiert, wenn ich die Tasse fallen lassen will und sie fällt nicht? Wenn plötzlich etwas passiert, was meine Weltanschauung hinterfragt, meine Vorstellung davon, wie das läuft, dann kommen wir in Probleme. Aber unsere Weltanschauungen sind sehr widerstandsfähig. Und sie prägen das, wie wir handeln, wie wir leben, wie wir reden. Alles ist geprägt von dem, wie wir die Welt sehen. Das kann furchtbare Folgen haben. Es kann grauenvolle Folgen haben, wenn wir daran denken, welche Weltanschauung zum Beispiel im Dritten Reich geherrscht hat. Und leider noch in vielen Teilen der Welt auch noch vorhanden ist, wo man unterscheidet zwischen Herrenmenschen und Untermenschen, zwischen guten Menschen und nicht so wirklich Menschen. Sklaverei hat diese Ursache, dass man unterschieden hat, gesagt hat, es gibt Menschen und Menschen, die nicht wirklich Menschen sind. Und deshalb dürfen wir mit denen anders umgehen, wie mit Tieren. Das hat katastrophale Folgen. Genauso auch Weltanschauung Klimakatastrophe. Wie ich wahrnehme, wie es mit unserem Klima weitergeht, ob es eine menschengemachte Erderwärmung gibt oder nicht. Das wird Folgen haben für mein Handeln. Weltanschauungen prägen Handeln. Und diese Weltanschauung hinter sich zu lassen, kann sehr schwer sein. Habt ihr mal mit einem Verschwörungstheoretiker diskutiert? Mit einem, der davon überzeugt ist zum Beispiel, dass die Erde flach ist? Gibt es. Guckt da nicht rein, das ist katastrophal, aber es gibt auf YouTube hunderte Videos von Menschen, die voller Überzeugung sind, dass die Erde flach ist. Versucht mal mit denen zu diskutieren, das ist unmöglich. Weil alles, was du anbringst, bestätigt ihre Weltsicht. Alle Gegenargumente sind nur ein Beweis dafür, dass ihre Weltsicht stimmt. So ist das bei Verschwörungstheoretikern. Das ist eine ganz extreme Form von Weltanschauung. Aber jeder von uns hat Weltanschauung. Jeder von uns ist von gewissen Dingen überzeugt, dass sie so sind, wie sie sind. Und das prägt dein Denken und dein Handeln. Die Freunde waren das auch. Sie waren davon überzeugt, Hiob muss was gemacht haben, was nicht richtig war, weil er leidet. Eine andere Erklärung gibt es nicht für sein Leid. Und alles, was Hiob gesagt hat, war nur ein Zeichen dafür, dass Hiob tatsächlich ein Problem hat, denn er war nicht einsichtig. Ihre Weltanschauung hat lange durchgehalten. Und Hiob war davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Er kannte das ja aus seinem Leben, aber er war frustriert, weil nichts, was er sagte, bei seinen Freunden angekommen ist. Und da ist die Lektion, die wir für uns fragen können, ist, wie reden wir miteinander hier? Sind wir uns unserer eigenen Anschauungen bewusst? Wenn wir miteinander im Gespräch sind, woran scheitern Gespräche? Häufig daran, dass wir uns dieser Voraussetzungen, wie wir die Welt wahrnehmen, gar nicht untereinander bewusst sind, dass sie unterschiedlich sind. Das ist eine ganz hohe Herausforderung für Ehepaare. Unterschiedliche Weltanschauungen sind eine häufige Ursache für Frustration in Ehen. Weil es ist klar, dass der Klodeckel zugemacht wird. Und für den anderen ist es genauso klar, dass er offen bleiben kann. Und dann prallen zwei Weltanschauungen aufeinander, wenn man verheiratet ist. Und das begegnet uns an vielen Ebenen im Miteinander. Und da müssen wir lernen, miteinander umzugehen. Auch die Bereitschaft zu haben, vielleicht eigene Anschauungen zu hinterfragen. Und deshalb ein paar Lektionen aus den Gesprächen erst einmal. Das erste ist, höre zu. Das haben die Freunde nicht gemacht. Die haben nicht gefragt, hey Hiob, was denkst du, was ist die Ursache für dein Leid? Oder hast du vielleicht oder dies keine Fragen gestellt? Gleich, du musst Buße tun. Sie haben nicht zugehört. Höre zu. Wir sollen schnell zum Hören sein, aber langsam zum Reden, sagt uns Jakobus. Höre zu. Nimm dein Gegenüber ernst. Einen Vertrauensvorschuss dem anderen geben, nicht gleich vom Schlechtesten ausgehen, nicht gleich davon ausgehen, dass er mir was Böses will, dass er mich betrügt und so weiter. Nimm dein Gegenüber ernst. Sei bereit, deine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Vielleicht hat der andere recht und ich muss etwas in meinem Denksystem ändern. Vielleicht war meine bisherige ganze Wahrnehmung unvollständig. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn du die nicht bereit bist, in Betracht zu ziehen, dann werden aus Gesprächen kein echtes Miteinander entstehen. Und wo jeder nur auf seine Position beharrt, werden Gespräche im Nichts verlaufen. Das ist garantiert. Wo es nur darum geht, meine Überzeugungen weiterzugeben, gibt es kein Gespräch. Da gibt es nur ein Monologieren, ein Reden, ein Ich sage weiter, wovon ich überzeugt bin. Egal, was du damit machst. Das ist das, was wir aus diesen Gesprächen lernen können. Aber es geht weiter. Es bleibt zum Glück nicht bei diesem Gespräch stehen, sondern es geht weiter in das Lied der Weisheit. Und dieses Lied der Weisheit, das ist die inhaltliche Mitte des Hiob-Buches. Die Reden münden in diesem Lied der Weisheit, das nicht von Hiob stammt und auch von keinem Freund, sondern von dem Autor des Buches. Und er versucht dort quasi zu erklären, woran diese Gespräche gescheitert sind und setzt den Boden für das, was später Gott dann machen wird, wenn er Hiob begegnet, was uns ganz am Ende des Buches begegnet. Das heißt, alles, was bisher war, mündet in diesem Kapitel 28 und alles, was darauf folgt, lesen wir im Licht von Kapitel 28 und Gott wird selbst darauf eingehen. Und dieses Lied der Weisheit, lest euch das durch, das ist sehr faszinierend. Es ist dreigeteilt aufgebaut und baut auf um zwei Verse, die jeweils die gleiche Frage stellen. Und ich möchte mal einen kurzen Überblick darüber geben, was dort vorkommt. Hier sehen wir den ersten Teil. Im ersten Teil geht es darum, dass die Wissenschaft des Menschen beschrieben wird. Der Mensch kann viel. Stollen gräbt ein fremdes Volk, vergessen ohne Halt für den Fuß, hängt es, schwebt es den Menschen fern. Die Erde, daraus das Brotkorn kommt, wird in den Tiefen wie mit Feuer zerstört. Fundort des Saphirs ist ihr Gestein, kein Raubvogel kennt den Weg dahin und so weiter. Der Mensch kann vieles tun, er kann in die Erde graben, er kann Diamanten finden, er kann Stollen bauen, er ist ein Architekt, er ist einer, der enorme Fähigkeiten hat. Aber, in Vers 12, die Weisheit aber, wo ist sie zu finden und wo ist der Ort der Einsicht? Mit all seinen wissenschaftlichen Fähigkeiten ist der Mensch nicht in der Lage, die Weisheit zu finden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, kein Gold und Silber kann die Weisheit kaufen, denn sie ist unbezahlbar. Sie ist mit nichts aufzuwiegen. Und aller Besitz der Menschen kann Weisheit nicht kaufen. Und es endet wieder. Die Weisheit aber, wo ist sie zu finden? Und wo ist der Ort der Einsicht? Und der dritte Teil des Kapitels ist, Gott allein weiß, wo die Weisheit zu finden ist. Gott ist es, der den Weg zu ihr kennt. Nur er kennt ihren Ort. Denn er blickt bis hin zu den Erden, Enden der Erden. Was unter dem All des Himmels ist, sieht er. Als er aus dem Wind sein Gewicht schuf und die Wasser nach Maß bestimmte, als er dem Regen das Gesetz schuf und einen Weg des Donnergewölks, damals hat er sie gesehen und gezählt, sie festgestellt und erforscht. Doch zum Menschen sprach er, seht. Und das ist jetzt die Antwort auf die Fragen. Die Furcht vor dem Herrn, das ist Weisheit. Das Meiden des Bösen, das ist Einsicht. Das ist die Kernaussage dieses Kapitels. Menschen finden Weisheit nicht. Nur bei Gott ist sie zu finden. Nur er hat vollkommene Weisheit. Und das ist das Grundproblem hinter diesem ganzen Reden bisher. Die Freunde dachten, sie sind weise und sie hätten die Weisheit, weil sie dachten, sie verstehen, wie Gott funktioniert. Tun-Ergehen-Zusammenhang. Simpel. Wir wissen, wie das läuft. Und wir wissen, was dein Problem ist, Hiob. Problem ist, es stimmte nicht. Wie wir am Anfang gesehen haben, ist das nicht das Problem von Hiob. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang funktioniert nicht. Und Hiob meinte auch, er wäre weise, ich bin unschuldig, wieso seht ihr das nicht? Gott ist es egal, wie ich lebe, auch das stimmt nicht. Auch er hat Sachen erzählt, die nicht stimmen. Es geht um die Weisheit. Und das ist ein Hauptthema des Hiob-Buches, nämlich die Weisheit, die bei Gott zu finden ist. Was ist Weisheit? Weisheit ist nicht Intelligenz. Es gibt intelligente Menschen, superintelligente Menschen, die sind nicht weise. Und es gibt weise Menschen, die sind nicht besonders intelligent. Weisheit ist auch keine Erfahrung. Es gibt Menschen mit sehr viel Erfahrung, die trotzdem nicht weise sind. Und es gibt Menschen mit wenig Erfahrung, die trotzdem weise sein können. Was ist also Weisheit? Ich habe mal Pastor Spurgeon dazu gefragt. Der hat diese Definition gegeben. Weisheit ist die richtige Verwendung von Wissen. Wissen heißt nicht, weise zu sein. Es gibt keinen Narren, der so groß ist wie ein wissender Narr. Aber zu wissen, wie man Wissen nutzt, bedeutet, Weisheit zu haben. Das richtige Verwenden von Wissen und von Erfahrung würde ich ergänzen. Und hier auch noch ein anderer Pastor, der hat das so formuliert. Die Fähigkeit, in einer Situation eine gute Entscheidung zu treffen und dadurch das Richtige zu tun. Das ist Weisheit. Die Fähigkeit, in einer Situation eine gute Entscheidung zu treffen und dadurch das Richtige zu tun. Das ist Weisheit. Und dafür braucht man, damit das möglich ist, Durchblick. Wir müssen Einsicht haben in das, wie die Welt funktioniert. Wir brauchen Informationen, wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Wissen, um weise Entscheidungen zu treffen. Damit wir gute Entscheidungen treffen. Und gute Entscheidung hier meint im Sinne Gottes. Jede gute Entscheidung ist eine Entscheidung im Sinne Gottes. Von Gott her bestimmt, was gut und was schlecht ist. Eine Entscheidung, die Gott so gut heißen würde. Das Problem ist, wir werden nie an diesen Punkt kommen, wo wir immer vollen Durchblick haben. Immer gute und richtige Entscheidungen treffen können. Das werden wir Menschen nie imstande sein. Und das meint hier. Uns wird es immer an irgendetwas fehlen. Immer ein gewisser Block an Wissen fehlen. Immer eine gewisse Erfahrung fehlen, um in jeder Situation volle Weisheit zu haben. Vollkommene und komplette Weisheit kann der Mensch nicht erreichen. Denn wir haben nicht alles, was wir brauchen, um immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist Gott vorbehalten. Gott hat den Durchblick. Gott weiß, wie die Welt funktioniert. Er hat sie geschaffen. Gott kennt alle Zusammenhänge. Er hat den Überblick über alles, was passiert. Er kennt jede Situation aus jedem Leben. Er allein versteht die Welt durch und durch. Und deshalb ist Weisheit nur bei Gott zu finden, niemals bei einem Menschen. Menschen können weise sein, aber vollkommene Weisheit gibt es nur bei Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir von Gott her in die Welt gucken, uns von seinen guten Gedanken her auf die Welt einlassen, mit seinen guten Gedanken Entscheidungen treffen, unser Leben von ihm her bestimmen lassen, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, wieso Gott das so oder so macht. Und das wird am Ende das sein, worauf Gott bei Hiob dann hinaus will, wenn er mit ihm reden wird. Er hat den Durchblick. Und wir müssen bei Gott anfangen, wenn wir anfangen wollen, weise zu werden in unserem Leben. Und auch dazu ein paar zusammenfassende Gedanken. Du wirst Gott und Gottes Wege nie vollkommen verstehen können. Das wirst du nicht. Die Wege des Herrn sind unergründlich, weil dir die Informationen oft fehlen. Du kannst nicht hinter die Welt gucken, was Gott gedacht hat und gemacht hat. Das konnte Hiob nicht, das konnten seine Freunde nicht und du kannst es auch nicht. Du wirst vollkommene Weisheit niemals erreichen können. Das ist unmöglich, weil dir eben diese notwendigen Informationen fehlen. Aber du kannst dennoch weise leben. Das ist möglich, wenn du dich an Gott hältst und dein Leben an ihm ausrichtest. Wenn du von Gott her dein Leben denkst, mit Gott zusammen auf dein Leben schaust und dir von Gott auch die Lücken schließen lässt, die manchmal in deinem Wissen sind, auch wenn immer noch Lücken bleiben werden. Weise Leben ist möglich, wenn du dich an Gott hältst und dein Leben an ihm ausrichtest. Das ist das, was wir mitnehmen können aus diesen vielen, vielen Kapiteln, 4 bis 28. Ein frustrierendes Ende der Gespräche in Kapitel 27 mit der Erklärung, wieso? Weil es uns an Weisheit fehlt. Und wir finden die Weisheit bei Gott, der sie uns gerne geben will. Wenn es euch an Weisheit mangelt, dann bittet Gott darum und er wird es euch gerne geben, finden wir in Jakobus. Und das ist das, was wir hiervon mitnehmen können. Amen.